Grüß Gott. Zum 5. Mal. Grüß Gott. Ja, erst damit ich es ja nicht vergesse, danke an euch alle. Es war ja jetzt das erste Mal, dass ich mit relativ wenig Zeug hier angekommen bin und ihr habt das alles wunderbar gemacht. Die Buddhas, die Tankas, der Stuhl und alles andere. Danke an alle, die das möglich gemacht haben. Und danke für Übersetzen. Danke für Filmen. Danke für Dasein und Bekochen und Orga und so. Danke für Kochen. Kochen. Danke für den Tee, für Musik. Danke für Fragen. Danke für Mixen. Ja. Es ist ein Gemeinschaftswerk. Und das werde ich, glaube ich, auch so lassen, werde mit wenig Zeug hier ankommen. Weil ich es auch sehr schön finde. Und ich habe das in mehreren Städten jetzt so, in Hamburg, in Berlin, jetzt auch in Köln, dass die Sangha bereitet den Platz. Und das hat seine Schönheit, weil es überall anders ist ein bisschen und euer Herz so spürbar ist. Das ist wunderbar. Mir gefällt auch sehr der Avalokiteshvara inmitten der Fusseltiere. Er fühlt sich wohl. Ja. Hat er gute Mitstreiter in seiner Tätigkeit. So, das war mir wichtig. Jetzt erstmal, habt ihr irgendwelche Wünsche? Bin gerade guter Laune und gibt's noch Wünsche, einfach so? Miteinander. Was wünschst du dir?
Nochmal das Filetstück.
Nochmal das Filetstück. Ja, gerne. Ihr könnt auch so Wünsche. Den. Ja, kommt auch nochmal.
Ein Lied tanzen.
Ein Lied tanzen können wir am Schluss machen. Weiß nicht, was Purna vorhat. Gar nichts. Bunyata? Wünsche? Ajala? Wünsche? Die italienische Fraktion Wünsche. Ah, bene. Stefan Wünsche. Hast du einen Wunsch frei? Das ist ein Wunsch frei.
Ja, wenn du sagst, du bist gut aufgelegt, dann muss ich das nutzen.
Ja.
Nein, ich habe dich ja beim Mittagessen gefragt, wie man das sich lieben nutzen kann.
Okay, also das jetzt öffentlich. Das sich lieben nutzen kann.
Das war auch eine Frage in der Sangha-Gruppe, nicht von mir.
Ah, wow. Aha. Tantra. Ich habe dir beim Mittagessen schon gesagt, das Wichtigste wäre, das Gewahrsein zu halten. Das heißt, auch da nicht so in die lustvollen Empfindungen hinein zu sich wickeln, dass das Gewahrsein nicht mehr wahrnehmbar ist. Dann gibt's was, dann natürlich bitte kein Sex ohne Liebe. Das ist ganz wichtig, sonst geht gar nichts. Und das ist das, wo es auf jeden Fall missbräuchlich werden würde. Weil dann degradiert man diese Kostbarkeit und dieses Geschenk der Natur und der Existenz, das ja der Kreativität und dem Leben dient, zu einer Methode. Und das wäre nicht gut. Und das ist nämlich genau das, wo es dann unter anderem zu knirschen anfängt. Und da musst du richtig aufpassen. Also auch wenn du Gewahrsein in der Sexualität halten kannst, sieh es nicht als Methode, sondern als diese Kostbarkeit, dieses Geschenk, das wir Menschen ganz besonders haben. Ich meine, Tiere haben auch Sex, aber zum Beispiel, weil war jetzt das bei den Katzen? Die haben, teilweise ist es ganz grauslich bei den Tieren. Bei den Katzen ist, glaube ich, so, wenn der Kater wieder rausgeht, dann löst es Verletzungen bei der Katze aus. Ah, haben's mir gut. Oder zum Beispiel die Stockente. Das Negativbeispiel der Stockente. Ihr kennt Stockenten, diese ganz normalen Enten auf dem Teich. Die findet man ja immer schön und so. Dann müsst ihr mal nachlesen im Wikipedia über das Sexualleben der Stockente. Hat meine Sicht auf die Wirklichkeit sehr verändert. Man fällt vom Glauben ab. Also die Stockenten, da ist es so, es gibt zu wenig Weibchen. Warum die Natur das so gemacht hat, keine Ahnung. Vielleicht um Überbevölkerung zu vermeiden mit Stockenten. Also es gibt wesentlich mehr Männchen. Jetzt fallen die ja über die Weibchen her und teilweise in einer Brutalität und zu mehreren und hintereinander, dass die teilweise dran sterben, die Weibchen. Müsst ihr euch vorstellen. Und die Männchen sind dann so Testosteron aufgepumpt, dass die Weibchen unters Wasser tunken und also Sachen und auch noch die Männchen untereinander. So. Also alle diese Dinge, die in Richtung Sexualität der Stockente gehen. Bitte ich zu vermeiden. Weil wir Menschen die Kostbarkeit haben, uns wirklich in Liebe und Treue und Freude und gegenseitiger Verneigung begegnen zu können. Das ist die Basis von allem. Alles, was du eventuell liest oder hörst oder auch später noch hören magst über Methoden und Technik und Mudras und alles Mögliche, ist sekundär. Die Haltung, die innere Haltung ist das Wesentliche. Also die Liebe, das Zugeneigtsein, das Gewahrsein, das Bewusstsein der Kreativität es dient dem Leben und die Schönheit da drin. Denkt immer an die Stockenten. Gell? Ich halte jedes Frühjahr den Stockenten einen Vortrag, eine Belehrung. ja. Und mahne sie. Und bitte die Weibchen unter den Stockenden mir dann später bitte schön ihre Jungen vorzuführen, dass ich sehe, dass auch alles seine Richtigkeit hatte. Machen es dann auch. So, also vergesst die Stockenden nicht, dann kann schon nichts Arges passieren. So, wenn wir wenn du mich so fragst, ich gehe jetzt nicht ein auf Tropfen und Kanäle und alles dieses, das gehört jetzt hier nicht her, er braucht einen anderen Rahmen. Aber eines, nachdem es ja eine solche Kostbarkeit ist, dass wir uns als Mann und Frau oder als Partner auf diese tiefe, liebevolle und körperliche Art begegnen können und dabei Freude empfinden, ist es gut und hilfreich, und das habe ich für mich und uns entdeckt, mit einer Widmung aufzuhören. Um die, weil es ist so was Großes, dass es gut ist, es zu teilen. So, so viel sei hier gesagt. Ha? Na, ganz einfach, mögen alle Wesen Glück erfahren und die Ursachen von Glück, mögen sie frei sein von Leid und den Ursachen von Leid, mögen sie niemals getrennt sein von der großen Glückseligkeit, die frei ist von Leid. Mögen sie in großem Gleichmut verweilen, frei von Abneigung, Anhaftung und Dummheit. Mögen sie für immer befreit sein aus Samsara mit seinen tosenden Wellen von Geburt, Krankheit, Alter und Tod. So, ganz einfach. Und es ist in dem Kontext sehr köstlich. Ja, jetzt habe ich dir und euch eh schon ein Geheimnis verraten, was ich eigentlich, glaube ich, so öffentlich noch gar nicht verraten habe, weil du so schön drum gebeten hast. Aber dennoch, diese anderen Sachen brachten einen anderen Rahmen. Und sind auch das Wesentlichere meines Erachtens, habe ich hiermit gesagt. Halt dich dran. Da kann nichts schief gehen. Es kann jemand noch so gut diese Methoden beherrschen. Ja, mit wie man welche Tropfen wie hinauf und runter und vereinigt und Farben und ist übrigens in jedem Tal ein bisschen anders, die Geschichte. Habe ich auch schon rausgekriegt. wenn die Liebe fehlt, der Respekt fehlt vor dem Gefährten, der Gefährtin, kannst du es vergessen. Also das ist das Wesentliche, und das unterscheidet, wie soll ich sagen, die reine Lustbarkeit von oder das Anhaften in der Lustbarkeit von der Kostbarkeit, die in derselben Tätigkeit ist. Und so. Und ich glaube aber, dass du jetzt mit deiner Partnerin da ganz gut auf dem Weg bist. Hm? Was ich so höre von dir. Ist das okay so für euch? Vergesst die Stockenden nicht. Sonst noch Wünsche? Und unter dem Namen Tantra werden natürlich alle möglichen Dinge verbreitet, die mit eigentlichem Tantra nichts zu tun haben. Da geht es ja um die Vereinigung von Ah, um die große Vereinigung. Um die Untrennbarkeit von Raum und Erscheinung, von der Klarheit des Geistes und dem Inhalt. Und gar nicht mehr um Sex. Ja, mehr kommt gerade nicht. Ja, dann. Du hast einen Wunsch, schön.
Das ist nur eine Frage. Die Mantras kann man schnell, ganz schnell sprechen.
So wie wir es heute früh.
Und ganz haben. Lang, und kann es auch langsam sprechen. Was bewirkt das eine und das andere?
Also wenn zum Beispiel das 100-Silben-Mantra heute, das war ein Maschinengewehr-Salve. Ja, so ungefähr im Tempo. Da kriegt man, ich meine, in der Tradition wird ja oft verlangt, dass man eine bestimmte Anzahl auch zusammenkriegt. 108.000. 100 Silben-Mantren. Das ist ganz schön viel. Da muss man Tempo machen, sonst ist das nicht zu schaffen. Also ich mag es ehrlich gesagt lieber ein bisschen langsamer. Aber auch nicht zu langsam, weil wenn man zu langsam rezitiert, zum Beispiel 100-Silben-Mantra, was du auch kennst, dann sind die Lücken zu groß, in denen man doch wieder über das nächste Kochrezept nachdenkt.
Ja, meine Erfahrung ist, dass wenn man ziemlich schnell, also am Anfang langsam und dann immer schneller, also schneller, aber nicht zu schnell. Also so, dass ich das Mantra noch rezitiere irgendwie. Ja. Und dann finde ich, entsteht der Raum irgendwie, wie von selber.
Man muss auch eigentlich sein eigenes Tempo finden. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen verschieden. Wenn man jetzt natürlich zusammen rezitiert, muss man ein gemeinsames Tempo finden, sonst geht's nicht. Mir ging's zum Beispiel so, jetzt wir haben in Ostern und in Germarode und in der Bettenburg das Vajra-Lied gesungen, dieses Emma Kiri. Also das ist das Vajra-Lied, was ich euch letztes Mal hier auf Deutsch vorgelesen habe, haben wir in der Sprache der Dakinis gesungen. Und das hat ja Namgyal Norbu sehr stark gemacht. Und der habe ich dann gemerkt, der ist mir da zu langsam. Also da ging es mir umgekehrt. Jetzt haben wir das für uns einfach ein bisschen schneller.
Also individuell.
Hinspüren. Jede Silbe, nicht nur bei dem Emma Kiri, auch beim 100-Silben-Mantra oder auch beim Om Mani Padme Hum. Jede Silbe hat ja einen eigenen Klang. Und jeder dieser Klänge hat eine Wirkung. Wobei manchen Mantren sagt man, dass jeder einzelne Klang auch eine Korrespondenz hat zu verschiedenen Punkten am Körper, wonach du vorhin auch gefragt hast. Wenn wir jetzt zu schnell sind, können wir das kaum wahrnehmen. Und wenn wir zu langsam sind, sind wir abgelenkt. Also mittlerer Weg.
Danke.
Bitte. Ja. Auch manchmal ein bisschen, Also ich erinnere mich ganz früher, als ich noch sehr klein war, gab es ja im Katholischen noch den lateinischen Ritus, wo man dann drinnen gesessen ist und nichts verstanden hat. Und das hatte ja was irgendwie. Man kommt dann in so einen Sums und in so einen in einen erhebenden Geisteszustand, sagen wir so, wenn es gut gemacht ist. Und diese tibetischen Riten sind ja auch nicht nur für die Mönche selber, sondern das sind ja dann oft auch viele Menschen, die da hinkommen und sich das anhören, die dann, obwohl es tibetisch ist, was ja deren eigene Sprache ist, die würden es ja verstehen. Aber wenn die das so runterrattern, verstehen die ja auch wieder nichts. Und es hat auch diesen Effekt, dass man nicht nachdenkt, was das jetzt im Einzelnen bedeutet, sondern es einfach reinlaufen lässt. Das hat schon auch eine Schönheit. Zumindest auch immer mit zu bedenken, wenn wir so, wie eben da heute Morgen, tibetisch hören. Ein Tibeter versteht das. Ja, ist er tibetisch.
In zwei Arten von Tibetisch und das in den Praktiken verwendet wird, das sind mal oft zwei Worte zusammengezogen zu einem, sodass wenn man nicht das Hintergrundwissen hat, dann versteht man das nicht. Deswegen ist die Übersetzung immer viel länger als der eigentliche Text auf Tibetisch.
Aber dennoch leichter als, also jetzt wie heute Morgen zum Beispiel, man hört es Tibetisch, drunter steht es Englisch. Und dann übersetzt man auch noch im Kopf ins Deutsche. Das ist herausfordernd. Ja, die Mantren sind heilige Klänge im besten Fall und ungemein wirkungsvoll. Auch die ganzen indischen Mantren, die wir hier viel singen.
Kann man auch für andere beten, oder? Kann man das machen?
Das ist immer wieder eine Frage, die immer wieder auftaucht. Natürlich darfst du für andere beten.
Na, das ist, ich mache mit einer Freundin so eine tibetische Meditation, eine Chöd-Meditation. Und die machen wir für jemand anderen.
Und gelernt hast du die vom Stefan?
Beim Stefan.
Beim Stefan? Aha, okay. Du machst das für jemand anderen.
Ja. Böse Geister vertreiben, also eine die Depression, um es geht um die Depression zu vertreiben. Aber wir sind nicht erfolgreich.
Dämonen für Dämonen zu halten, das ist die Gefahr.
Ah.
Und darum geht's eigentlich in dem Chat, da drauf zu kommen, dass es nicht darum geht, Dämonen zu vertreiben, sondern sie zu erkennen, als da auch durchzuschauen. Wie in, ich meine, das stammt ja vom Magic Lab drin,
ja.
Die Methode. Es geht um das Durchschauen, mehr als um irgendwas wegzumachen. Das heißt, da ist ganz wichtig, mit welcher Motivation du rangehst. Gehst du mit der Motivation ran, etwas wegmachen zu wollen? Oder gehst du mit der Motivation ran, für dich und dann auch für andere möglich zu machen, es zu durchschauen als einen, wenn auch unangenehmen, so doch gültigen, momentanen, spontanen Ausdruck der Geistessenz.
Da war die Motivation falsch.
Also mal, vielleicht, sie ist überprüfenswert.
Also was es schon ist, dass es mir einen Abstand zum Körper gibt. Das merke ich schon, also das habe ich davon.
Aber das ist wirklich der wesentliche Unterschied dann zwischen Magie, und da muss man echt aufpassen, solche Sachen können in solche magischen Ecken abrutschen. Und das hat dann nichts mehr mit Buddha Dharma zu tun. Mhm. Der Unterschied ist die Motivation und die Richtung. Also es geht in Richtung, die Illusion als Illusion zu erkennen und zu durchschauen, sodass Dharmaka aufscheinen kann. Für dich erstmal, weil immer beginne die Übung mit dir selbst. Also gleich anfangen für andere ist geht gar nicht. Du musst immer mit dir anfangen. Auch wenn du keine Depression hast, das Prinzipielle, das alles Mögliche zu unternehmen, um Irrungen und Wirrungen des Geistes zu durchschauen, gilt immer für uns alle. So. Und unterstützend auf irgendeine Art einzuwirken, dass es einem Freund auch gelingt, ist wunderbar. Ob die Depression dann weggeht als Krankheit, das steht auf einem völlig anderen Blatt.
Ja, natürlich, das ist uns schon klar. Das ist uns total klar.
So wie du gerade eben gesprochen hast, nicht. Du hast gesagt, erfolgreich sind wir nicht. Also damit hast du gesagt, die Depression ist noch da. Ja. Also nicht Dämonen vertreiben, sondern durchschauen.
Danke.
Und in der, wie soll ich sagen, in der sozusagen modernen Übersetzung von Chöt, von der, noch wie heißt sie? Pema Chödrön? Nee. Ja, genau. Die hat das ja sehr fundiert gelernt und dann aber umgewandelt auf eine ganz schöne Art, wo es ja darum geht, diese Dinge zu betrachten, zu erkennen und zu befragen. Was willst du eigentlich von mir? Und dann, wenn du das hättest, also den Dämonen zu befragen, wenn du das hättest, wie würde es dir dann gehen? Und dann füttert man den Dämonen mit dem Endergebnis. Er kriegt nicht das, was er will, aber das, was er sich erhofft. Das ist gut für den Geist. Also, zum Beispiel, du möchtest gern, dass dieser Mensch keine Depression mehr hat. Das kann zu einem, das könnte sich unter Umständen zu einem Dämon auswachsen. Art Gier oder sowas. Ich bin jetzt vor mich hin, ne? Dann fragst du diese Gestalt in dir, die das unbedingt will, wie würde es dir gehen, wenn du das bekommen würdest, was du gern hättest, nämlich die Gesundheit dieses Menschen? Dann bekommst du eine Antwort, zum Beispiel, dann wäre ich glücklich oder zufrieden. Und dann fütterst du diesen Dämon einfach direkt gleich mit Zufriedenheit, ohne Umwege. Das ist die moderne Fassung, die ist sehr anwendbar. Beten für andere darfst du immer. So, aber hast die feinen Unterschiede mitgekriegt? Es geht ums Durchschauen.
Una domanda.
Sì.
Quindi riuscire a guardare oltre il problema significa non identificare il proprio pensiero sul problema.
Heißt, dass wenn ich über das Problem hinausschaue oder durchschaue, heißt das, dass ich mich nicht mit dem Problem identifiziere?
Ganz bestimmt, ja.
Sì.
Quindi, io che voglio superare una mia difficoltà.
Also ich möchte eine Problematik überwinden.
Quindi io sento, percepisco le emozioni negative di questo problema.
Ich fühle die negativen Emotionen bezüglich dieses Problems.
Questi pensieri sono pensieri che mi stancano.
Diese Gedanken ermüden mich.
Ci vuole forza per riuscire a guardare questo problema come trasparente.
Da benötige ich Kraft, dieses Problem durch dieses Problem durchzuschauen oder es durchsichtig zu sehen.
Quindi ci vuole lucidità per capire, per ricordare di non identificarsi con il problema.
Da brauche ich Klarheit, mich nicht mit diesem Problem zu identifizieren.
Quindi io chiedo
Übung.
Esercizio.
Quindi io chiedo l'esercizio che può essere utile per me e o per altri.
Also eine Übung, die für mich nützlich sein könnte oder für andere.
È avere fede che ci sia altro oltre il problema.
Heißt auch Vertrauen, darauf Vertrauen, dass es noch was anderes gibt außerhalb des Problems.
Ja, die Weite des Raums.
E che il problema
ampiezza.
E che il problema è un sintomo comunque.
Und dass das Problem ein Symptom ist.
Che mi vuole dire qualcosa, ha un senso.
Und dass mir was mitteilen will, also es hat einen Sinn, das Problem.
Forse.
Forse.
Nel senso che non vedere il problema come problema.
Das heißt, das Problem nicht als solches erachten.
Ich muss, so wie du jetzt gerade sprichst, kommt mir sofort das Bild von Milarepa, das du wahrscheinlich schon kennst. Die gute Schülerin Padabum wurde meditieren geschickt. Und mit 4 oder 5 Aufgaben. Unter anderem sollte sie über den Berg meditieren, um das zu erkennen, was unbewegt ist. Und dann kommt sie zurück und sagt zu ihrem Meister Milarepa, ihr Zün, über den Berg meditieren ist einfach. Schwierig jedoch ist es, über das Gras am Berg zu meditieren. So, das entspricht ungefähr dem, was du schilderst. Du weißt inzwischen um den Berg. Und dann treten andere Dinge auf, die die Sicht auf den Berg schwierig zu machen scheinen. Ja? So, Milarepa sagt dann zu Padabum, gutes Mädchen mit Vertrauen. ich sehe, du hast wirklich meditiert. Sonst könnte sie die Frage nicht stellen. Du sagst, über den Berg zu meditieren ist einfach. Schwierig jedoch ist es, über das Gras am Berg zu meditieren. Sieh das Gras als Zauberspiel des Berges. Meditiere weiter über den Berg. Verstehst du? Das ist genau dasselbe. Also, du meditierst über, was heißt meditieren über? Also, du ruhst in der klaren Natur des Geistes. Aufgabe Ruhe in der klaren Natur des Geistes. Dann kommst du zurück und sagst, in der klaren Natur des Geistes zu ruhen ist einfach. Schwierig jedoch ist es, wenn Probleme auftauchen. Ja, dann sage ich, sieh diese auftauchenden Gedanken und Phänomene im Geist als Zauberspiel der klaren Natur des Geistes. Trenn es gar nicht ab. Es ist nicht wirklich Hinderung. Es ist nur ein Zauberspiel.
Il mistero.
Der Zauber. Also,
mistero ist Zauber. Ja. Mysterium.
Ja.
No.
No. Es ist
vero. Sì. Ok.
Grazie.
Va bene. Wir waren jetzt bei all dem, was zu durchschauen ist und wo dann immer wieder die eben durchschauen, die kristalline Natur zutage tritt. Zum Beispiel, wenn wir geistige Aufgeregtheit aufgeben, finden wir die geschickten Mittel. Da waren wir heute Vormittag. Dann, wenn wir die Anhaftung an die Leerheit vollständig aufgeben, erscheint unterscheidende Weisheit. Und nicht nur die unterscheidende Weisheit, auch diese köstliche Freude an der Vielfalt, die damit einhergeht. Ach ja, da kommt's schon. Wenn wir wandernde Gedanken aufgeben, erkennen wir, dass sie ein magisches Spiel sind und finden meditative Versenkung. Dann für Punyata. Ist ja fast, als würde sie hier dastehen und mitreden, die Magic. Wenn diskursive Gedanken aufgegeben werden, ist das die Praxis von Chöd. Beste, simpelste Erklärung der Chefin. Damit fällt dann auch dieser Gedanke weg, diese oberflächlichere Motivation. Und die tiefere Motivation taucht auf. Wenn wir Achtsamkeit erreichen, ist das die Ebene letztendlichen Erreichens. Wunderbar. Wenn die letztendliche Natur des Geistes erkannt wird, ist genau das ein definitives Zeichen von Realisation. Wenn wir alle körperlichen Aktivitäten bleiben lassen und sind wie ein lose, abgeschnittenes Bündel Stroh, wenn wir den verbalen Ausdruck der Sprache bleiben lassen und zurückbleiben wie eine Laute, deren Saiten durchschnitten sind. Wenn wir alle mentale Aktivität bleiben lassen, dann ist das Mahamudra. Nicht als Dauerzustand, aber in der Meditation. In der Dharma-Tradition dieser alten Dame gibt es nichts anderes als das. Vom Glück begünstigte Söhne und Töchter und Schüler, die hier versammelt sind. Dieser unser Körper ist unbeständig wie eine Feder auf einem hohen Bergpass. Dieser unser Geist ist leer und klar wie die Tiefe des Raums. Entspannt in diesen natürlichen Zustand, frei von Fabrikation. Wenn der Geist keine Stützen hat, dann ist das Mahamudra. Damit vertraut zu werden und den eigenen Geist damit zu vermischen, das ist Buddhaschaft. Das ist wunderbar ausgedrückt. Dieses Vertrautwerden ist eine ganz wesentliche Qualität bei Punkt 2, dem Pfad. Dazu dient das, sich vertraut machen. Es wird dadurch unspektakulär. Achtung, nicht mehr wie beim ersten Mal. Ja, paff, pom, aber es wird zutiefst vertraut, wechselseitig vertraut und vermischt. Das ist schon Punkt 3. Den eigenen Geist damit zu vermischen. Da gibt es dann keinen Rückhalt und kein Ausnahme Zustand dann, sondern es ist ein permanentes Vermischen der Individualität, die nach wie vor existiert, mit dem Buddha-Dharma, der Buddha-Natur. Das Sagt sie das nicht einfach und simpel und wunderbar?
Findet sowieso immer statt.
Und das braucht schon unsere, das kein Geschehen. Das braucht unsere Zustimmung, das braucht unser Hineingeben. Geht nicht?
Aber es ist auch da, ohne unsere Zustimmung und ohne unser Hineingeben, aber unbewusst.
Dann ist es nicht diese Vermischung.
Nicht?
Nein. Braucht dich, Parama. Geht nicht von allein. Braucht dich. Braucht dein Üben, deine Praxis, dein Vertrautwerden, dein Integrieren. Als genau dieser Mensch. Damit genau dieser Mensch in die Blüte dessen kommt, was natürlich immer schon war. Aber sich nicht ausdrücken kann.
Mhm. Ja.
Damit vertraut zu werden und den eigenen Geist damit zu vermischen, das ist Buddhaschaft. Ist auch ein Indienststellen, unsere eigenen Geister sind ja sehr verschieden und haben verschiedene Begabungen und verschiedene Nichtbegabungen. Und all das gehört vermischt mit dem Großen. Und sie sagt es auch genau richtig rum. Wir können immer nur das Kleinere ins Größere geben. Und so oft wird gedacht, man könnte das Größere ins Kleinere integrieren. Also man hat meditiert, man hat vielleicht Satori, man hat Einsicht. Und dann ist die Frage, wie integriere ich das jetzt in mein Leben? Das geht nicht. Wir können nur das Leben in die Sicht integrieren. Wir können immer nur das Kleinere ins Größere. Irgendwie logisch. Nur verwechseln wir da oft. So. Ich muss euch jetzt das noch ein Stück. Immer wieder kommt sie zurück auf, nicht an der eigenen Sicht der Dinge festhalten und Konzepte loslassen. Bleibt frei von geistigen Fabrikationen und bleibt frei von der Betrachtung eurer selbst. Wie die Wellen im Wasser natürlich aufsteigen und natürlich verebben, ohne Konzept und ohne in irgendeiner extremen Sichtweise zu verharren. Wenn ihr diesen Pfad betretet, werdet ihr alle geistige Betrübnis ohne jede Ausnahme besiegen. Wenn ihr auf diesem Pfad erfolgreich seid, werdet ihr die höchste Erleuchtung erlangen. Wenn ihr euch aber vorstellt, ihr werdet das Dharma praktizieren, wenn ihr mal Zeit habt. Dann werdet ihr diese Gelegenheit verlieren. Das menschliche Leben wird verschwendet mit dem Gedanken, ich werde später praktizieren. Was würde geschehen, wenn du schon bald an einem Unfall stirbst? Wenn ihr nicht mit Beharrlichkeit jetzt meditiert und unter Umständen morgen sterbt, wer soll euch dann mit dem authentischen Dharma versorgen? Das schreiben wir in die nächste Einladung. Ja, wirklich. Dieses Verschieben auf, wenn ich mal Zeit habe, ist nicht gut. Es geht sowieso immer nur jetzt, weil es immer nur jetzt geschehen kann. Ganz unabhängig von eventuellen Unfällen oder frühzeitigen Todesfällen. Ja. Sie ist übrigens eine sehr selbstbewusste Frau, die Magic Lab drin. Ich lese euch mal ein kleines Stück. Also diese Belehrung, die wir nicht ganz fertig hören werden jetzt, ist zu einer sehr späten Zeit in ihrem Leben gegeben. Und nicht lang danach ist sie gestorben. Und als sie gestorben ist, hat sie gesagt, so mit einer ihrer letzten Sätze, die sie gesprochen hat, war, ich, Labdrön, das scheinende Licht von Lab, bin die größte aller Frauen. Jetzt ist mein Tod in diese ungeborene Weite hinein, die größte aller Arten zu sterben. Ist das schön? Vor allem nach dem ganzen anderen Text, sonst wäre es einfach ein Ausdruck von Stolz oder so. Aber so ist es. Wow. So. Mein Eindruck ist, dass erst jetzt, ja, seit heute Vormittag und verstärkt heute Nachmittag, der Geist davon überhaupt ankommt bei euch. Also jetzt anfangen zu schwingen. Und mir sagt das dann immer wieder, ja, wir brauchen für Übermittlung immer eine gewisse Zeit. Und ich bin sehr froh, dass die meisten von euch jetzt das ganze Wochenende da waren, weil das dann ermöglicht. Und ich lese euch dann nochmal die Filetstücken, wobei ich alles Filetstück ist, am Ende. In ähnlicher Art, ich weiß gar nicht, ob überhaupt mit Text. Ich habe schon einen im Auge, aber werden wir Weihnachten vorgehen? Mit mehr Üben dabei, auch Zahlung. Und Atem und Malen, Umarmung, alle drei. und Klang und Singen im Makiri, dass wir das langsam alle ein bisschen können. Und was machen wir noch? Keine Plätzchen backen. Aber wir werden wieder die unübertroffen köstliche Art des Silvesters haben. Ohne Glühwein, ohne Worte, ohne Feuerwerk, ganz sachte hinübergleiten von einem Jahr ins andere, schlafend. Ja. Und tiefer sinkt, tiefer gehend. Ich habe übrigens diesen Text übersetzt am 11.08.2009, das heißt vor 10 Jahren in Melek in einem Retreat. Das heißt, manche müssten ihn eigentlich von damals noch kennen. August 2009. Aus dem Englischen habe ich übersetzt. Nochmal von Magic Labdrin. Die edle Dame, das scheinende Licht aus Lab. Damals haben wir auch diese Magic Praxis gemacht. Oh, Magic Mala, erinnert euch? Ja, jetzt kommt. Und da kommt vor die ganze Zeit hier. Oh, was ist hier? Ahung. Genau. Da schließt es sich. Vielleicht machen wir es nochmal Weihnachten. Vom Glück begünstigte Söhne und Töchter. Behaltet dies in euren Herzen. Meine Belehrungen sind das authentische Lehren von Mahamudra. Dieses Mahamudra kann nicht mit Worten erklärt werden. Es kann nicht erklärt werden, aber es ist folgendermaßen. Fiak ist die Natur der Offenheit des Geistes. Kya ist die Befreiung von der Weite samsarischer Erscheinungen oder leidhaften Erfahrens. Tempo ist die untrennbare Einheit von Erscheinung und Leerheit oder Raum. Uranfänglich steigen die beiden zugleich auf, nämlich die Untrennbarkeit und die Raumhaftigkeit / die Erscheinungen. So ist die Untrennbarkeit selbst wie der weite Raum. Sie tut nichts und hängt von nichts ab. Auf dieselbe Art ist es mit dem Geist. Die klare Natur des Geistes ist natürlich und tritt gemeinsam mit dem Inhalt auf. Die klare Natur des Geistes hat keine Stützen, hat kein Objekt. Lass deinen Geist in seiner natürlichen Weite ruhen, ohne irgendetwas zu fabrizieren. Wenn die Fesseln negativer Gedanken befreit werden, wirst du frei sein, ohne Zweifel. Es ist, wie wenn wir in den Raum starren, und alle anderen visuellen Objekte verschwinden. So ist es auch mit dem Geist selbst. Wenn der Geist den Geist betrachtet, verschwinden alle diskursiven Gedanken und Erleuchtung wird erreicht. So wie im Himmel alle Wolken in den Himmel selbst hinein verschwinden, wo immer sie hingehen, gehen sie nirgendwo hin. Wo immer sie sind, sind sie nirgendwo. Genauso ist es mit den Gedanken im Geist. Wenn der Geist den Geist betrachtet, dann verschwinden die Wellen konzeptioneller Gedanken. Raum selbst hat keine Form, keine Farbe, kein Bild. So ist es auch mit dem Geist. Er hat keine Form, keine Farbe und kein Bild. So wie das Herz der Sonne selbst von einer Ewigkeit an Dunkelheit nicht verhüllt werden kann, so kann auch die Erkenntnis der letztendlichen Natur des Geistes selbst durch eine Ewigkeit von Samsara nicht verhüllt werden. Obwohl man den leeren Raum benennen kann und ihn auch auf konventionelle Art definieren kann, ist es dennoch unmöglich, auf ihn zu zeigen und zu sagen, das ist er. Dasselbe gilt für die klare Natur des Geistes. Obwohl man seine Charakteristika ausdrücken kann, kann man nicht auf ihn deuten und sagen, das ist er. Das definierende Charakteristikum der klaren Natur des Geistes ist, dass er uranfänglich leer ist wie der Raum. Die Realisation der Natur des Geistes beinhaltet alle Phänomene ohne Ausnahme. Wenn diskursive Gedanken durchschaut werden, erblicken wir Dharmakaya. Wenn die fünf Gifte durchdrungen werden, tauchen die fünf Weisheiten auf. Wenn die drei Gifte verschwinden, bleiben die drei Kayas. Wenn der konventionelle Geist aufgegeben wird, bleibt Buddhaschaft übrig. Wenn wir Samsara durchschauen, erblicken wir Nirvana. Wenn wir geistige Aufgeregtheit aufgeben, finden wir die geschickten Mittel. wenn wir die Anhaftung an die Leerheit vollständig aufgeben, erscheint unterscheidende Weisheit. Wenn wir wandernde Gedanken aufgeben, erkennen wir, dass sie ein magisches Spiel sind und finden meditative Versenkung. Wenn diskursive Gedanken aufgegeben werden, ist das die Praxis von Chöd. Wenn wir Achtsamkeit erreichen, ist das die Ebene letztendlichen Erreichens. Wenn die letztendliche Natur des Geistes erkannt wird, ist genau das ein definitives Zeichen von Realisation. Wenn wir alle körperlichen Aktivitäten bleiben lassen und sind wie ein lose abgeschnittenes Bündel Stroh, wenn wir allen verbalen Ausdruck der Sprache bleiben lassen und zurückbleiben wie eine Laute, deren Saiten durchschnitten sind, wenn wir alle mentale Aktivität bleiben lassen, dann ist das Mahamudra. In der Dharma-Tradition dieser alten Dame gibt es nichts anderes als das. Dieser unser Geist ist leer und klar wie die Tiefe des Raums. Entspannt in diesen natürlichen Zustand, frei von jeder Fabrikation. Wenn der Geist keine Stützen hat, dann ist das Mahamudra. Damit vertraut zu werden und den eigenen Geist damit zu vermischen, das ist Buddhaschaft. Das waren die Filetstücke. Das, was Ananda heute geschildert hat, zum Beispiel. Oder auch wenn der Geist rumrennt und 25 Dinge gleichzeitig machen möchte. Aufgeregtheit.
Wie passt diese Anweisung der Vermischung des eigenen Geistes in die Ungetrenntheit?
Es gibt ja immer, wie soll ich sagen, vielleicht erinnerst du dich, ich glaube, da warst du auch mal da, als wir mit Thich Nhat Hanh viel gearbeitet haben, ein paar Jahre her. Und der beschreibt so schön, Jetzt habe ich es nicht mehr. Naja, diese beiden Dimensionen der Realität. Die historische Dimension der Realität und die letztendliche Dimension der Realität. Beide gibt es. Beide haben ihre eigene Art der Realität. Die meiste Zeit leben wir und empfinden wir auf der Seite der historischen Dimension der Realität in zeitlichen Ablauf. Und von da aus betrachtet ist diese Vermischung nötig. Aus der letztendlichen Sicht natürlich nicht. Aber wir befinden uns in diesem Leben in einer historischen Dimension und müssen damit umgehen. Aber da passiert ständig immer wieder Durcheinander, auch bei Parama zum Beispiel vorhin. Verstehst du, was ich meine? Das hat wirklich Thich Nhat Hanh für mich am allerschönsten immer wieder ganz kristallen dargelegt, was ihm auch deshalb besonders gut gelungen ist, weil er ein sehr bewegtes Leben geführt hat, mit vielen Ups and Downs und so das und eine ganz, ganz tiefe Verwirklichung in der letztendlichen Realität zum Blühen gebracht hat, so dass man ihm beides total abnimmt. Und das ist natürlich wunderbar. So. Halt in den Tief. Tauchst du tief? Nee. Danke. Berührst du tief die historische Dimension, so findest du dich wieder in der letztendlichen Dimension. Berührst du die letztendliche Dimension, so hast du die historische Dimension nicht verlassen. Damit, da ist ganz viel, was auch sie sagt. Also, du berührst die letztendliche Dimension, großes Satori, großes Mahamudra und so weiter. Wenn wir dann da dran kleben, sagen, das ist es jetzt, dann haben wir schon wieder die Hälfte abgeschnitten. In Wirklichkeit haben wir auch dann die historische Dimension nicht verlassen und müssen die Gesetzmäßigkeiten beachten. Zum Beispiel auch bei dieser wundervollen Begegnung zwischen Mann und Frau. So. Clara? Die fünf Gifte. Die fünf oder die drei? Ist wurscht. die drei sind in den fünf enthalten, weil diese drei Gifte sind halt drei von den fünfen. Also, die fünf Gifte sind Zorn. Die Weisheit, die dann da aufscheint, wenn das entwickelt ist, ist die spiegelgleiche Weisheit. Eine tiefe Gegründetheit, tiefe Wurzeln, die ermöglichen, gerade sitzen zu bleiben und zu spiegeln und nicht gleich in diesen Zorn gehen zu müssen. Der Zorn ist schon ein Gift und kann ja Übles anrichten unter Umständen. Das zweite Gift, und Zorn ist natürlich im Extremfall auch Hass. Ja? Etwas vernichten wollen. das Gegenteil davon ist die Gier. Das eine will abhalten, das andere will reinziehen. Beides kommt aus irgendeiner tiefen Form der Verunsicherung. Und die Kompensation oder die dumme, giftige Kompensation ist entweder rauswerfen von dem Feindlichen, was mich erschreckt. Die andere Möglichkeit ist inkorporieren. Das Fremde runterschlucken, erobern, meinem Reich hinzufügen, dann mache ich es ja zum Ich. So, das ist die Gier letztlich. Das dritte ist Stolz. Überheblichkeit, Arroganz mit der Kehrseite des Minderwertigkeitskomplexes, muss man immer auch dazu sagen. Dieses ganze Thema des drüber oder drunter sich Empfindens. Auch ein deutliches Zeichen für Abtrennung. Die Weisheit, die da aufscheint, wenn diese Schleier abgewickelt sind, ist natürlich die Weisheit der Wesensgleichheit. Die Weisheit bei der Gier ist die Weisheit der Unterscheidung. Stolz, Neid, Eifersucht, das ganze Konkurrenzthema, Mobbing, diese Art von Rangelei und Kampf löst viel Kriege aus und viel Probleme, viel Leid, ist eine Unfähigkeit zu wirksamer Handlung eigentlich. Und deshalb macht man krack. Die Weisheit, die aufscheint, wenn sich das klärt, ist die alles vollendende Weisheit von Amoghasiddhi. Was ja, der im Übrigen ganz viel mit dem A auch zu tun hat. Die A ist die Keimsilbe vom Herzsutra, ist die Silbe der erleuchteten Handlung und der Einheit von Klang und Stille und ist die Silbe von Amoghasiddhi, wen wundert, der schöne, grüne, aktive Buddha, der mit dem Wind fährt, der hat Tempo und der hat gleich zwei Vajras und Mai. Und sein Mudra, das möchte ich euch gern noch mitgeben, dieses hier. Macht mal so. Und guckt, an welcher Stelle fühlt sich's gut an. Hier oder da. Wo ist es, wo man auch so die körperliche Grenze eigentlich empfindet, die Aura. So, dieses Mudra bedeutet Furchtlosigkeit. Natürlich bedeutet es auch Abgrenzung, bis hier und nicht weiter. Aber eine Abgrenzung kommt immer sofort und auf der Stelle in Kombination mit Segen. Also bleib mir vom Leib, sei gesegnet, aber komm mir nicht zu nah. Das ist ungemein hilfreich an vielen Stellen im Beruf oder Gespräch mit dem Chef oder mit dem Finanzamt. da, wo wir uns bedroht fühlen. Furchtlosigkeit, deutliche Grenze und Segnen. So dass wir erfahren, dass es gleichzeitig geht, segnend Grenzen setzen. Amoghasiddhi. Und dann gibt's noch das große, große, schreckliche, abscheuliche, fürchterliche Gift der Dummheit. Das finde ich das Schlimmste. Die Dummheit. Die Trägheit. Die Vernebeltheit. Die Die Dummheit, ja. Die Weisheit, die da aufscheinen kann, wenn die Strahlen des Gewahrseins diese Nebel der Dummheit durchdringen, ist die alles durchdringende Weisheit, das ganze All durch dringende Weisheit von Vairocana. Aber die Dummheit ist schon eine Plage. Und die Dummheit ist, sagt Buddha, die Wurzel der Wurzel allen Übels. Zur Dummheit gehört auch die Gleichgültigkeit, dieses Nicht-Hinschauen, das ja. Aber das Gute ist ja, also ich habe euch zu jedem Gift gleich die Weisheit gesagt, weil auch diese ganzen Gifte sind wirklich zu durchschauen. Mehr zu durchschauen als zu bekämpfen. Durchschauen ist eleganter, wirksamer, schneller als bekämpfen. Wie willst du so ein Gefühl wie Zorn bekämpfen? Führt dich nur zum Psychiater über kurz oder lang. Nicht bekämpfen, durchschauen. Was ist es wirklich? Nicht im Sinn von Ursachenforschung oder Ahnenforschung oder so, sondern einfach nur, das ist die momentane, spontane Ausdruck der klaren Natur des Geistes. Dann beutelst den Zorn nämlich. Sagt, huch, das soll ich sein? Und er schaut selber in den Spiegel sozusagen und erkennt sich als spiegelgleiche Weisheit. Das hält der Zorn nicht aus. Weg ist er. Ohne, dass man ihn bekämpft, kaputt gemacht, unterdrückt oder ausgedrückt hätte. Nur durch das Gewahrsein halten. So, das waren aber jetzt genug. Noch die drei, ja, ist einfach eine Verkürzung der Angelegenheit. Hass, Gier, Dummheit. Und dann kann man es nur mal verkürzen, eben die Wurzel der Wurzel ist die Dummheit.
Wo taucht da Minderwert, das Gefühl von Minderwert auf? Also wo, zu welchem Stolz, gehört das?
Zum Stolz.
Zum Stolz, okay.
Ist einfach die Kehrseite, die in den Schriften nicht ausdrücklich erwähnt ist. Die es vielleicht auch in diesen Kulturen gar nicht so gegeben hat. Sagt zumindest der Dalai Lama, dass das, und auch Chökyam Trungpa, glaube ich, hat das gesagt, dass die ersten Rinpoches, die aus Tibet kamen nach 1959 und angefangen haben, Dharma zu lehren im Westen, waren zutiefst erschrocken über unseren Zustand dieses Minderwertigkeitsgefühls, wo sie gesagt, was ist denn das? Das kennen wir überhaupt nicht. Deshalb, das liegt an anderer Kultur, andere Art der dafür kennen sie wahrscheinlich andere Dinge, die wir nicht so kennen. Aber andere Art der Konditionierung. Aber es gehört, auch wenn es in den alten Schriften deshalb nicht auftaucht, in den Komplex von Stolz und Arroganz. Weil es einfach nur, Osho hat es das Negativ-Ego genannt, dieses Ich bin ein armer Sünder-Ego und dieses Und Osho hat immer gesagt, das ist viel schwerer zu behandeln als ein sattes, fettes Positiv-Ego. Also dieses Ich bin der Beste, Größte, Schnellste ist natürlich viel leichter zu durchschauen als dieses kleine Arme. Aber es gehört da dazu. Und die Weisheit ist die Weisheit der Wesensgleichheit, der Gleichwertigkeit. Nicht drüber, nicht drunter. So, ich glaube, ihr habt genug, womit ihr experimentieren könnt und üben könnt, bis wir uns hoffentlich bald wiedersehen. Ich wünsche euch alles Gute einstweilen. Und ja. Ja, trinke.